Hallo und herzlich willkommen zur dritten und letzten Folge unserer Podcast-Reihe, der technische Ratgeber für SOC und MDA. Mein Name ist Yannick und ich freue mich, gemeinsam mit Ralf Stoth durch die wichtigsten Themen rund um Managed Security Services zu führen. In den ersten beiden Folgen haben wir uns mit den Grundlagen der Cybersicherheit beschäftigt. Wir haben darüber gesprochen, warum Unsicherheit normal ist, welche Technologien wie SIEM, XDA oder MDA wichtig sind und warum Daten das Herzstück einer jeden Sicherheitsstrategie bilden. Heute geht es darum, wie Sie all dieses Wissen in die Praxis umsetzen können.
Heißt, wir schauen uns mal erstmal so ein bisschen an, okay, wenn man so einen Managed SOC einführt, ne, auf was sollte man aufpassen? Also Fallstricke, die man auch schon vermeiden kann, bevor man etwas einführt, werden wir beleuchten. Wir schauen mal ein bisschen da rein, wie so ein SOC arbeitet. Das ist eine Perspektive, die ich, glaube ich, aufgrund meiner täglichen Arbeit sehr gut geben kann. Und ein ganz wichtiger Punkt ist halt auch noch, na, welche ergänzenden Leistungen gehen mit da rein? Also ein SOC endet nicht nur dabei, was man landläufig mit dem Thema SOC verbindet, sondern ganz, ganz viele optionale Leistungen halt auch, die im Kontext Security Operation einfach sehr sinnvoll sind. Fallstricke Punkt 1. Also, was uns so eigentlich auch mal aus deiner Sicht, wir haben ja auch die letzten Monate und Jahre viel Zeit damit verbracht, unterschiedliche Kundenanforderungen uns anzuschauen und sicherlich auch für uns so ein paar Sachen herauskristallisiert. Was sollte ich vermeiden? Also, welche Stolperfallen sind dir so in den letzten Anfragen immer wieder aufgefallen?
Ich glaube, dass, wo man schon mal einen Blick drauf werfen sollte, ist, dem Ganzen eine gewisse Klarheit zu geben in den Zielen. Also was möchte man mit so einem SOC-Projekt neben vielleicht regulatorische Anforderungen eigentlich wirklich machen? Wo liegen meine Risiken? Was muss ich priorisieren? Was muss ich denn wirklich schützen? Ich glaube, das sind so Sachen, die man am Anfang mal näher betrachten werden sollte, dass man nicht ein SOC als eine Lösung versteht, die in einem Server-Rack eingebaut wird, sondern dass es halt einfach wirklich dediziert und sehr individuell schützenswerte Daten in einem Unternehmen gibt.
Also ganz klare Anforderungsdefinition, das Demand-Management sollte sauber sein. Was ist sensibel? Was will ich schützen? Welche branchenspezifischen Sachen sollte ich berücksichtigen? Und da gibt es sicherlich halt auch schon genügend Vorarbeit, dass man das nicht mal alles vom Scratch machen muss. Das heißt auch Möglichkeiten auf zum Beispiel Ausschreibungsdienstleister zuzugehen, die sowas halt auch schon mehrfach gemacht haben und die halt auch wissen, was zum Beispiel für ihr Unternehmen wichtig ist, die aber auch wissen, was der Markt liefern kann. Weitere Themen, die wichtig sind?
Ja, also wenn man den ersten Schritt gegangen ist und sagt, wir wissen jetzt, was wir schützen wollen, dann muss man sich die Frage dann auch stellen, okay, was brauche ich denn alles, um eine Aussage über den Schutz meiner Bereiche, meiner Daten letztendlich zu gewährleisten. Das heißt, alles, was ergänzend da drin stattfindet, wie zum Beispiel Zugriffe über welches Gerät ist wichtig, ob es im normalen Bereich ist, also habe ich das persönlich jetzt schon die ganze Zeit immer gemacht oder kommt ein neuer Kollege da drauf, der das zum ersten Mal durchführt, sind relevante Geschichten, die man betrachten muss. Also zusammengefasst, die Integration der bestehenden anderen Security-Komponenten bis hin zu Netzwerk- oder Telemetriedaten, Cloud-Themen, ja, ein ausreichendes Maß an relevanten Quellen, um Aussagen treffen zu können, ist, denke ich, die zweite Fallhöhe.
Also Integrationstiefe berücksichtigen, so viel wie nötig, so viel wie möglich. Aber Punkt ist natürlich, je mehr das wird, desto ineffizienter wird natürlich die Arbeit. Das heißt, das führt halt auch auf einen Punkt hinaus, wo wir im Moment ganz häufig immer wieder feststellen, dass man das nicht genügend berücksichtigt. Automatisierung. Wichtig, must have oder kann man mal machen, wenn man das SOC erstmal hat? Was denkst du?
Man kann schon sagen, man möchte so einen gewissen Automation-First-Ansatz. Jetzt vielleicht aber anders, als man das vielleicht irgendwo liest bei einem Etikett von einer SOA-Lösung, die natürlich auch da drin ist. Aber es geht halt vor allem auch darum, wie detektiere ich denn eigentlich so eine Anomalie? Da gibt es, glaube ich, kluge Ansätze, mit denen man sich mal auseinandersetzen sollte, das Ganze auch auf Basis von so einem genannten Risk-Based Alerting zu stellen. Das heißt, ich bilde eher den Kontext einer Person oder generell generelle Entitäten, die dann eine Bedrohung für mich im Unternehmen ausmachen. Ganz unkryptisch gesprochen, ein Geschäftsführer hat mehr Rechte als ein normaler Mitarbeiter eines Unternehmens. Deswegen hat er ein größeres Maß an Risiko aufgrund seiner Rolle, aufgrund seiner Rechte an dem System. Und das ist grundsätzlich auch zu berücksichtigen. Und wenn man da drin eine Automatisierung betrachten möchte, dann würde das bedeuten, alles, was Auffälligkeiten in einem Kontext eines Geschäftsführers darstellt, ist grundsätzlich schon mal zu priorisieren gegenüber Dingen, die zum ersten Mal stattfinden, wo es aber keine Folgeereignisse gab, die das darauf Indikatoren liefern, dass das da irgendwo etwas wirklich vorfällt. Und du hast die Automatisierung angesprochen, ich habe es am Anfang ein bisschen negiert, aber klar ist auch, dass man mit sogenannten SOA-Lösungen, also Security Orchestration, Automation and Response, auch natürlich seine Analysten begleiten kann, dass nicht jede Tätigkeit manuell durchgeführt werden muss, sondern dass es halt einfach Playbooks gibt. Bestimmte Datenanreicherungen fallen mir dort ein. Oder ja, ich meine, da bist du selber vom Fach. Ergänz mich gerne.
Also das heißt, Automatisierung im Kontext auch mit Orchestration, also richtige Priorisierung, durchaus ein wichtiger Punkt. Auch da sollte man bei der Einführung des eigenen SOCs natürlich schwer darauf achten. Der letzte Punkt, den du jetzt auch noch eben unter diesem Automate First angesprochen hast, führt auf etwas, was wir immer wieder seit Jahren und Jahrzehnten predigen. Wir haben einen Fachkräftemangel in der IT. Das ist so. Das wird auch in diesem Jahr trotz wirtschaftlich angespannter Lage in manchen Branchen sich nicht ändern. Das heißt, auch hier werden wir weiterhin darauf angewiesen sein, dass wir halt auch Menschen fokussieren in ihrer Arbeit durch Automatisierung, ihnen halt Freiräume zu liefern, das Richtige zu machen. Nichtsdestotrotz, was wäre so eigentlich die typische Antwort, wenn ich selber einen SOC baue und sage, naja, ich brauche jetzt eine Handvoll Experten oder zwei Hände voll und ich kriege die nicht, was mache ich dann?
Ja, eine Lösung ist natürlich dann zu sagen, man holt sich externe Unterstützung. Wenn man die Fachkräfte selber nicht aufbauen kann oder nicht möchte, dann ist es, glaube ich, ein legitimer Ansatz zu sagen, ich suche mir jemanden, der das als Serviceobjekt zur Verfügung stellen kann.
Womit wir halt insbesondere auch bei dem Punkt sind, wo wir uns natürlich auch als Service-Anbieter, als Managed Security Service Provider verstehen, halt solche Managed SOC-Leistungen oder, wenn Sie es auch so nennen wollen, Managed Detection und Response-Leistungen anbieten können. Innerhalb dieser Service-Produkte, die wir haben, die halt von externen Providern geliefert werden kann, ist natürlich dann aber genau die Kernkomponente dessen, worüber wir jetzt auch schon in den letzten Folgen gesprochen haben, natürlich erstmal die Detection. Die muss abgebildet werden. Der Managed SOC Provider muss dazu in der Lage sein, eine Überwachung auf sicherheitsrelevante Aktivitäten oder verdächtige Aktivitäten rund um die Uhr durchzuführen. Rund um die Uhr heißt, er muss auch zu jeder Zeit dazu in der Lage sein, Sachen, die eine gewisse Kritikalität entwickeln können oder auch per se in der zum Beispiel Playbook-Definition eine Kritikalität bereits haben, so zu behandeln, dass es eben nicht zu einem potenziell nachgelagerten hohen Schaden kommt. Das einfachste und leider Gottes auch schon mal gesagt, ein bisschen abgegriffene Beispiel ist so die Ransomware. Ransomware, die nachts um 4.30 Uhr beginnt, sich von irgendeinem Produktionsstandort in beispielsweise China auszubreiten. Die möchte man natürlich auch zu dem Zeitpunkt schon abgrätschen und eben nicht warten, bis man die um 9 Uhr Betriebsstart deutscher Zeit in deutschen Werken dann plötzlich auch findet. Das heißt, wir müssen halt auch darauf achten, dass wir halt eben bei so einem kritischen Objekt rund um die Uhr eben diese verdächtige Aktivität erkennen und abwehren können. Das machen wir eben genau mit den ganzen Plattformen, die wir jetzt auch schon mehrfach genannt haben, eben durch eine SIEM-Plattform oder eine XDR-Lösung, eine Endpoint Detection and Response-Lösung, die man managed einkaufen kann. Und da steckt halt diese Erkennungsleistung drin. Im SIEM generiert durch den Provider selbst, ne, das ist dann ein gewisses Maß auch so seine Intellectual Property, mit der er seine Erkennungsleistung definiert oder halt gerade bei auch kommerziell vorgeschnittenen Lösungen wie einer EDR-Lösung eben durch die Anomalien, die diese Systeme erkennen. Und das ist genau die Tätigkeit, die man halt im Eigenbetrieb eben durch Fachpersonal machen sollte oder hier halt in diesem Fall, wenn wir halt über Managed SOC Provider Ansatz sprechen, an den externen Provider abgibt, wo dann halt auch zum Beispiel Fehlalarmhandling, False Positive Rates etc. geprüft werden, um regelmäßig auch Effizienz in den Betrieb reinzustellen.
Ich denke, eine Sache müssen wir auch noch ansprechen. Wenn man sich für eine externe Unterstützung entscheidet, sollte trotzdem klar sein, dass es auch Personal auf der Seite des Unternehmens nach wie vor braucht. Also es muss auf die Vorfälle reagiert werden, wo du im Detail gleich gerne auch nochmal etwas aus der Praxis heraus erzählen kannst. Aber klar ist, es braucht einen Security-Beauftragten mit genügend Befugnissen beim Unternehmen selbst, um auf die Vorfälle und gerade wenn sich der Dritte dann meldet, sollte man da schnell sein. Ja, dass Gegenmaßnahmen eingeleitet werden und die bestmöglich auch im Unternehmen durchgeführt werden.
Dieser Counterpart ist super wichtig. Wenn Sie nur eine Leistung über einen externen SOC-Provider abbilden, ohne dass er die Möglichkeiten hat zu agieren, dann ist es so, dass halt dann letztendlich die Meldung über die 4.30 Uhr gefundene Ransomware auf einem chinesischen Produktionsrechner dann in einem E-Mail-Postfach liegt und dann morgens um 9 Uhr deutscher Zeit geöffnet wird. Das ist zu spät. Das heißt also, man muss auch als Konsument, als Unternehmen dazu in der Lage sein, seinem SOC-Provider zu jeder Zeit die Ansprechpartner zur Verfügung stellen, die dann die Responses, so wie sie vordefiniert werden, auch auszuführen. Da haben wir eine Sollbruchstelle. Es ist oft so, dass man natürlich jetzt zum Beispiel auch mit einer IT-Mannschaft nicht die Möglichkeiten hat, auch rund um die Uhr zu arbeiten. Und da wiederum ist dann der Detection-Response-Ansatz, wo man auch die Aktoren direkt im Netz hat, viel, viel besser geeignet, damit auch der SOC-Provider beispielsweise direkt agieren kann. Na? Also gehen wir auf das Beispiel zurück. Produktionsrechner, andere Zeitzone, verdächtige Aktivität festgestellt und der SOC-Provider kann jetzt durch die Response-Lösung auf dem Client direkt sagen, ich isoliere den vom Netzwerk und so den Vorfall ganz, ganz früh bereits eingrenzen und mitigieren. Nichtsdestotrotz, auch hinterher muss man natürlich mit dem betroffenen Kunden darüber sprechen, sagen, was ist passiert, wie ist das passiert, wie vermeiden wir das in Zukunft. Das heißt, auch hier wiederum ist der Counterpart notwendig. Sich einfach nur darauf zu verlassen, dass der Provider das vollständig abdecken kann, auch über den Lifecycle eines langjährigen Servicevertrags, das funktioniert nicht. Aber das ist halt auch dann unsere Aufgabe, zum Beispiel halt mit unseren Kunden darüber zu sprechen, wie wir denn diese Schnittstellen, diesen Counterpart definieren, damit wir halt hier auch gemeinsam das erreicht, was wir eigentlich wollen, ne? Schutz vor verdächtigen Aktivitäten. Ein Punkt noch dazu, weil das halt auch immer ganz wichtig ist, wir müssen natürlich auch dann eben neben dieser Ad-Hoc-Berichterstattung, also Vorfall 4:30 nachts festgestellt, mitigiert, alles gut, auch generisch darüber berichten, ne? Wie ist eigentlich die Security-Lage, was sehen wir an Auffälligkeiten in dem Netzwerk, die vielleicht keinen aktuellen Anlass haben, wo man aber halt zum Beispiel über Trend-Reports kontinuierlich Verbesserungen einführen kann. Das gehört auch mit dazu, dass man halt aus der externen Sicht eines Providers, also wie wir das zum Beispiel sind, auf so eine Kundenumgebung draufschaut und sagt, naja, wir sehen dort Verbesserungsoptimierungspotenzial. Ist in unserem beidseitigen Interesse, dass wir das dann halt auch nutzen, damit wir zum Beispiel auch entsprechend besser agieren können, mehr wissen, wie ein Netzwerk funktioniert und halt die Wahrscheinlichkeit eines Security-Vorfalls geringer wird. Das ist so ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir üblicherweise tun. Jetzt gibt es aber natürlich noch eine ganze Menge mehr an Security Services, die aus so einem SOC kommen können. Das muss nicht immer SOC heißen. Aber Jannik, wir haben eine ganze Reihe an zusätzlichen Leistungen, die total wichtig sind, die man halt auch noch mit auf dieses Menü draufstellen kann.
Ich glaube, eines der beliebtesten Dinge, die tatsächlich auch Mehrwerte liefern, sind sogenannte Pentests. Für eigene Softwarekomponenten, für generell die Systeme, aber vor allem aus dem Grund, Schwachstellen zu identifizieren. Das hilft auch jedem Dritten, wenn solche Dinge regelmäßig durchgeführt werden, um einfach klar auch abzusehen, welche Gerätesysteme sind in einer besonders exponierten Lage. Sehr moderne Begrifflichkeiten sind da auch sogenannte Attack-Surface-Betrachtungen, indem dass man sagt, wenn dieser Knotenpunkt erreicht ist, dann ist der Schaden kaum noch abzuwenden. Deswegen hat man dann auch bestimmte weitere Kritikalitäten, wenn man Maßnahmen oder Gegenmaßnahmen einleitet. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, auch wenn sie kontrovers diskutiert werden, ist es, glaube ich, für alle Kolleginnen und Kollegen mit einem gut gemachten Awareness-Training in einem Unternehmen immer wichtig, vielleicht auch mal so eine Sensibilität nochmal dafür, das eigene Wirken zu schaffen. Vielleicht in dem Kontext auch darauf hinzuweisen, dass es halt auch Dinge gibt, die wirklich das einzelne Individuum in einem Unternehmen besser schützen. Also ich rede jetzt darüber, weniger häufig irgendwo Passwörter einzusetzen, sondern lieber irgendetwas, was über einen Hardware-Token oder über ein Passkey oder ähnlich eine Authentifizierung ermöglicht, dass halt nicht sich komplexe Dinge bemerkt werden müssen, dass Kommunikationskanäle gerade mit der Geschäftsführung oder den Leuten als Prokuristen im Unternehmen immer eindeutig über mehrere nicht bekannte Kommunikationskanäle stattfinden müssen, gerade wenn es darum geht, Millionenbeträge zu überweisen. Darüber sollte man sich vielleicht auch Gedanken machen und regelmäßig sich vielleicht dann auch externe Unterstützung holen, um ja da einfach aware zu bleiben.
Und häufig wird sowas ja auch schon in diesen kontinuierlichen Verbesserungsberichten aufgezeigt, dass man sagt, naja, es sind zum Beispiel immer die gleichen Abteilungen, immer die gleichen Benutzer oder die gleichen Dienste, die sich durch mehrfache falsche Anmeldungen oder durch permanentes Umgehen von sicheren Authentifizierungen bemerkbar machen. Also wo man dann auch sagt, okay, hier kann man mit einem Awareness-Training sehr gezielt sehr viel erreichen. Awareness-Trainings neigen ja dazu, dass man häufig eine sehr große Gießkanne hat, die auf alle Mitarbeiter ausbringt und die dann von der Zielgenauigkeit nicht besonders gut ist. Aber gerade dann die Kombination aus, wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass das nicht gut ist, dort gezielt mit Awareness auf Mitarbeiter oder auf Gruppen einzuwirken, macht das halt sehr viel effizienter.
Ja. Ich denke, im letzten Teil von dieser Podcast-Folge kommen wir nochmal darauf, ein bisschen zu sprechen. Was macht denn einen wichtigen oder richtigen Partner in einem Managed SOC-Umfeld, Managed Security-Umfeld aus? Also ich fange mal an, Ralf, also wenn wir es selber natürlich nicht sind, mit einem freundlichen Zwinkern, sollte man vielleicht sich jemanden suchen, der die Erfahrung und die Expertise halt mit sich bringt, um auf genügend nachweisliche Erfahrung zuzugreifen. Was fällt dir noch dazu ein?
Ebenso sollte der potenzielle Anbieter jetzt durchaus auch bei seinem Technologieset den Eindruck erwecken, dass er auf zeitgemäße Technologien setzt. Das heißt also, dass man zum Beispiel halt auch die Möglichkeiten hat, über diesen Anbieter direkt eine zum Beispiel Endpoint Detection und Response Lösung zu beziehen, die er auch automatisiert mitbetreiben und auswerten kann. Man sollte darauf achten, dass der potenzielle Anbieter dazu in der Lage ist, auch andere moderne Technologien wie SOAR und ähnliche Sachen zumindest intern zu nutzen, gegebenenfalls sogar extern zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, dass er auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel Automatismen wiederum zurück in die eigenen Netzwerke auszuführen, ohne dass man dafür technisch viel bauen muss. Das ist ein durchaus sehr wichtiger Punkt. Muss-Kriterium will ich daraus nicht generieren, weil Automatismen neigen halt dazu, dass man versucht, alles zu automatisieren und wir gewinnen meistens erst nach einer gewissen Laufzeit so die Erkenntnis, welche Vorgänge sind super häufig und machen überhaupt auch Sinn, automatisiert zu werden. Das ist viel einfacher, als wenn wir im Vorfeld sagen, wir müssen alles automatisieren und wissen gar nicht, wie oft das auftritt. Das heißt, dann macht das sehr ineffizient in der Einführung. Letztendlich so SOAR-Lösungen können aber schon ganz gut auch helfen, weil sie halt eben diese statistischen Werte zeigen, wo macht denn auch eine weitere Umsetzung Sinn. Skalieren, immer wichtiger Punkt, wenn man den Eindruck hat, dass man zum Beispiel halt auch immer nur den gleichen oder die gleichen Ansprechpartner habe und gar keine Möglichkeiten, aber hinter die Kulissen zu schauen, ist die Frage berechtigt, wächst dieser Partner mit mir als weiterem Kunden mit oder bringe ich den schon irgendwo in Belastungsschwierigkeiten? Und das ist so ein Punkt, wo die Skalierung halt auch wichtig ist. Ne? Verträgt er mich? Was passiert, wenn weitere Kunden dazukommen? Und so ist es halt durchaus sehr wichtig, dass er halt einmal diesen Stretch versteht, in dem, was ich an Anforderungen habe, auch mit anderen Kunden noch weiter mitzuwachsen. Und aber auch kann er meine zusätzlichen Anforderungen, die ich heute noch nicht habe, aber beispielsweise jetzt Threat Hunt in einem Jahr zusätzlich konsumieren möchte, mit abdecken. Ja, also der Anbieter muss mature sein, muss wachsen können. Und ein sehr guter Punkt ist, kann er neben dem eigentlichen SOC-Service auch noch andere Dinge im Umfeld IT-Sicherheit, im Umfeld IT-Beratung, Risikomanagement und so weiter anbieten. Das ist natürlich dann quasi sehr, sehr gut, wenn er zum Beispiel halt auch Response-Maßnahmen direkt ausführen kann und ähnliche Sachen.
Ich denke, über die Kommunikation sollten wir vielleicht auch noch ein paar Sätze verlieren, indem das, glaube ich, wichtig ist, um eine Vertrauensbasis aufzubauen. Wenn die Analysten mit unseren Kunden telefonieren, gibt es unterschiedliche Wege, wie das passiert. Das gibt mal über einzelne Chatnachrichten bis hin zu einem kompletten Telefonat unterschiedlichste Ausprägungen davon, aber man lernt sich relativ intensiv dabei kennen und dadurch ist es fast schon wie der Kollege, der nebendran sitzt und ein wenig schauen kann, ja, was ist wirklich wirksam jetzt gerade an der Stelle wirklich als Maßnahme zu ergreifen. Und ich finde so eine Empfehlung, dass es quasi nicht nur abgespeist und über den Zaun geschmissene Alarmierung mit einem Klappentext hinten dran, was man jetzt doch bestenfalls tun sollte, sondern dass die Stärke eines Partners auch darin gemessen wird, wie individuell und kommunikationsstark ein Managed Service Partner dort an der Stelle ist.
Definitiv. Das ist eine der Punkte, die jetzt für mich persönlich auch immer sehr wichtig wären, dass man halt einen direkten Draht hat zu auch Menschen, mit denen man so etwas zusammen macht. Das hat natürlich meistens dann aber auch so ein bisschen einen negativen Effekt, darf man nicht verschweigen. Immer dann, wenn Menschen miteinander arbeiten, ist es durchaus etwas, was so auf der Kostenseite sich bemerkbar macht. Das heißt, ein Anbieter, der extrem viel auf Automatisierung setzt, der wird sicherlich im Kostenfaktor etwas drunter liegen, aber überträgt damit auch einen großen Teil wiederum zurück an Sie als Kunden oder als Konsumenten einer solchen Leistung. Da die Schnittmenge zu finden, also wie viel zum Beispiel auch menschliche Interaktion, wie viel Analysten, Telefonate, Reports, Rückfragen etc. benötigen Sie, wollen Sie, kann dann durchaus das Kosten-Nutzen-Verhältnis halt auch mal in die eine oder andere Richtung verschieben. Letztendlich gibt es dort klar die klassische Empfehlung, wer billig kauft, zahlt doppelt. Das heißt, die günstigsten Provider sind sicherlich nicht die, die es am besten machen. Andersrum heißt es aber auch nicht, dass die teuersten Provider diejenigen sind, die es am besten machen. Es muss halt einer sein, der halt auch gerade eben auch in diesem Interaktionsmodell gut zu Ihnen passt und dann halt den Mehrwert auch so transportiert, dass Sie daran partizipieren können. Also Kosten-Nutzen, wichtiger Punkt. Und dabei unterscheiden wir auch natürlich neben dem, was es bedeutet, überhaupt so ein All-in-Modell zu liefern, bringt der Provider alles mit, was er benötigt. Haben wir einen hybriden Ansatz, haben wir auch mal ganz kurz angesprochen. Sie haben einen CM bei sich stehen und nutzen dann halt den Mehrwert einer SOC-Leistung auf einer bestehenden Investition. Das sind halt alle Sachen, die man da nochmal bei der Auswahl des Partners berücksichtigen darf.
Damit sind wir am Ende unserer dritten Folge angekommen. Heute haben wir besprochen, wie Sie ein Managed SOC erfolgreich umsetzen können, welche ergänzenden Leistungen sinnvoll sind und worauf es bei der Wahl des richtigen Partners ankommt. Wenn Sie noch Fragen oder Unterstützung bei Ihrer Sicherheitsstrategie benötigen, schreiben Sie uns doch gerne eine Nachricht oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite. Dort finden Sie auch den hier besprochenen Buyer's Guide. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie sicher.
Vielen Dank. Wiederhören.